Hallo und herzlich willkommen zum LOL 1 Legionärs-Check. Dutzende Fußballer aus Österreich tummeln sich jenseits der Landesgrenzen in diversen Ligen, manche bei den besten Vereinen der Welt. Andere kennt man vielleicht weniger. Wir wollen uns in regelmäßigen Abständen in dieser Sendung drei dieser Legionäre widmen. Wir sind heute mein Kollege Harald Brandl und meine Wenigkeit Peter Alpern. Valentino Lazzaro, Christoph Baumgartner und Adrian Gribic stehen bei uns heute am Menüplan quasi. Mhm. Wir beginnen mit Valentino Lazzaro, der einen spannenden Wintertransfer hingelegt hat, von Inter in die Premier League zu Newcastle. Ein Wechsel, den wir, oder du, wie einschätzt?
Ich habe es interessant gefunden grundsätzlich, dass er den Wechsel gemacht hat. Er ist erst, wir erinnern uns, im Sommer von Hertha BSC zu Inter Mailand gewechselt. War ein bisschen ein schwieriger Herbst bei Inter Mailand. Hat, glaube ich, 6 Serie A-Partien gemacht, dann letztendlich ist an Antonio Candreva einfach nicht vorbeigekommen oder kaum vorbeigekommen. Ist jetzt auch keine Schande. Ja. Also er ist neu beim Verein gewesen. Candreva hat, glaube ich, über 50 Länderspiele für Italien gemacht und über 350 Serie A-Partien. Also das ist jetzt nicht irgendein Bloßfüßiger, der da bei Inter herumrennt. Ich meine, es rennen grundsätzlich keine Bloßfüßigen bei Inter herum.
Das ist schon richtig, ja. Vor allem Inter natürlich spielt eine starke Saison und hat man jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel Grund zu wechseln. Aber wenn man es im größeren Rahmen abseits von diversen Konkurrenzduellen sieht, ist ja Lazzaro ein Spieler, der meiner Meinung nach zumindest für höhere Aufgaben, für größere Vereine geeignet sein sollte. Da kommen mir zwei Gedanken. Ist erstens Newcastle groß genug? Und zweitens, könnte man ihm das als Flucht interpretieren, die ihm vielleicht irgendwann einmal negativ ausgelegt wird, so nach dem Motto, er hat sich dem nicht gestellt?
Es ist schwierig. Also ich verstehe einerseits, dass er sagt, er will jetzt vor allem in diesem halben Jahr vor der Euro die Spielpraxis haben. Er will sicherstellen auch, dass er tatsächlich bei der Euro spielt. Andererseits kann man zum Teil natürlich sagen, okay, er hätte vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben sollen, er hätte vielleicht sich da schon versuchen sollen durchzubeißen. Ne? Mhm. Newcastle deswegen, ich meine, die Möglichkeiten waren ja überschaubar. Es gibt wenige Vereine, die so finanzkräftig sind, um sich mittlerweile einen Valentino Lazzaro leisten zu können. Es gibt jetzt auch, glaube ich, eine Kaufoption, die Newcastle hat, die bewegt sich jenseits der 20 Millionen Euro. Das ist schon eine schöne Stange Geld. Da hat es halt offenbar außer Leipzig wirklich nur Newcastle gegeben, die ernsthaft bereit gewesen wären, so viel Geld auf den Tisch zu legen.
Premier League ist Premier League, auch wenn Leipzig natürlich allein von der Tabellensituation her natürlich interessant wäre, aber gut, deutsche Bundesliga kennt er natürlich auch aus.
Genau, ja. Also das hätte ich sogar eher als Flucht interpretiert, wenn man sagt, oder hätte man ihm leichter negativ auslegen können, wenn man sagt, okay, jetzt geht er zurück nach Deutschland, weil er es in Italien nicht geschafft hat beim Spitzenverein. Jetzt sieht er mit der Premier League was anderes, also kann man schon mal machen, finde ich, den Wechsel.
Mhm. Was bei Dino Lazzaro auffällt, ist, dass er eigentlich, sagt er auch selbst, immer wieder mehr Scorerpunkte liefern könnte. Das ist im Nationalteam, ja, waren jetzt in der Quali, waren ein paar dabei, geht aber natürlich auch mehr. Siehst du das, dass auf das vielleicht, auch wenn es unfair ist, jetzt rein nur nach Statistiken zu gehen, aber dass er da Luft nach oben hat?
Ja, hat er. Andererseits kommt es auch immer auf das Team drauf an und welche Rolle er spielt. Also, wenn jetzt bei Inter, gut, da hat er halt sehr, sehr wenig gespielt. Ich glaube, es waren 350 Minuten, die er insgesamt für Inter gemacht hat. Da kann man jetzt nicht wirklich was drüber sagen. Teilweise hat er davor bei der Hertha schon eher auch als Außenverteidiger gespielt. Da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass jetzt ganz große Scorerpunkte daherkommen. Vor allem, wenn es ein Verein ist, der vielleicht jetzt nicht darauf Wert legt, dass irgendwer große Flanken schlägt. Aber grundsätzlich ja, natürlich. Ich meine, mit Scorerpunkten empfiehlt man sich und stellt sich mehr ins Rampenlicht, klar.
Perspektivisch gesehen, vielleicht wenn man mal 3-4 Jahre weiterschaut, wo siehst du Dino Lazzaro?
Also jetzt wird zunächst einmal spannend, was im Sommer passiert. Also sein Manager Max Hagmeier hat in italienischen Medien schon noch betont, dass Dino es dann im Sommer wieder versuchen will in Mailand. Wenn er da zurückkehrt und sich dort durchsetzt, dann ist nach oben hin relativ viel möglich. Er kann zum Beispiel auch jetzt, weiß ich, vielleicht sieht Newcastle die Kaufoption und dann empfiehlt man sich für Premier League Clubs. Also ich glaube schon, dass er sich im Bereich der, ich sage jetzt einmal, Top 25 Teams Europas bewegen kann. Er ist ja noch jung, hat er noch viele Jahre vor sich.
Würde dem österreichischen Fußball gut tun, denn meiner Meinung nach haben wir die 10er Jahre sehr gut genutzt, um viele Legionäre zu bekommen. Und jetzt die 20er Jahre wäre gut, wenn wir mehr Spieler, vor allem Führungsspieler, vielleicht bei den absoluten Top-Vereinen bekommen. Haben wir jetzt so natürlich mit David Alaba und je nachdem, wie man halt Leipzig etc. einschätzt. Also bei den klingenden Namen hätte ich es gut gefunden, wenn Lazaro sich ein bisschen leichter tut beim Durchsetzen. Mhm. Bei Inter zum Beispiel. Inter ist ein klingender Name. Aber ja, kann ja noch kommen.
Genau.
Jemand, der gerade dabei ist, sich durchzusetzen und einen Namen zu machen, ist Christoph Baumgartner, der bei Hoffenheim, kann man sagen, immer mehr in die Rolle des Shootingstars schlüpft.
Ja, also vor allem jetzt im noch jungen Jahr, meiner Meinung nach, sich dann endgültig festgespielt in der Hoffenheim Startelf. Davor war er immer so mal auf der Bank, mal gespielt, mal eingewechselt worden. Jetzt spielt er auch, ich meine, systemunabhängig muss man fast sagen, auch wenn in Hoffenheim jetzt was am Papier steht und was man tatsächlich am Feld macht, ja immer ein bisschen zwei Paar Schuhe sind, aber ob jetzt, ich meine, mit Kramaric und Tabur gibt es jetzt da zwei Stürmer, die ganz gut Fußball spielen können, glaube ich, vorne.
Ja, dann, ja.
Trotzdem spielt er, unabhängig davon, mal kommt er eher aus dem Mittelfeld, mal spielt er neben Tabur, mal spielt er neben Kramaric. Aber Trainer Alfred Schreuder findet immer einen Platz für ihn, hat ihn auch sehr, sehr...
Um es zu konkretisieren, also er hat jetzt 6-mal in Folge in der Startelf gespielt in der Liga und hat insgesamt in dieser Saison schon 14 Spiele in der deutschen Bundesliga und trifft auch sehr fleißig, hat jetzt 3 Tore mit dem am letzten Wochenende und 2 Assists, also er liefert auch Scorerpunkte.
Ja, es ist jetzt auch an der Zeit für ihn, sage ich einmal. Ja. Also meine, in Österreich gilt er schon sehr, sehr lange als eines der größten Talente. Also er und Nikolaus Meister damals in der St. Pölten Akademie waren richtig, richtig stark und Christoph Baumgartner hat sich aussuchen können eigentlich, wo er hingeht. Hat sich dann für Hoffenheim entschieden, war die richtige Wahl. Und ja, jetzt ist er 20, also jetzt wird es Zeit, sich einmal festzuspielen in der Stadtteil von Hoffenheim, um dann den nächsten Schritt zu machen.
Was wäre der nächste Schritt? Wenn du es schon so anteaserst.
Also ich glaube, für Christoph Baumgartner wäre der nächste Schritt ein noch größerer deutscher Verein. Wäre das Logische, denke ich.
Ich habe jetzt eigentlich wäre Richtung Nationalteam gedacht, denn ich meine mich erinnern zu können, dass ich im Herbst ihn als Kandidaten für die EM ins Spiel gebracht habe und momentan habe ich das Gefühl, dass ich nicht so falsch liege.
Ja, wäre auf jeden Fall keine Überraschung. Also er hat auch schon mehrfach betont, dass er das sehr wohl im Hinterkopf hat, dass er sich sehr wohl empfehlen will. Er hat innerhalb des ÖFBs mit Werner Gregoritsch einen sehr, sehr starken Fürsprecher. Also der hält ganz, ganz große Stücke auf ihn. Der hat ihn ja jahrelang im U21-Nationalteam erlebt. Der Vorteil von Baumgartner ist erstens einmal, dass er durch diese Läufe in die Tiefe, die er jetzt in Hoffenheim zeigt, schon einen Aspekt einbringt, den vielleicht im ÖFB dem nicht so viele Stürmer mitbringen. Und halt seine universelle Einsetzbarkeit. Also der kann sowohl ganz vorne spielen, als auch zentral, als auch am Flügel. Also da ist schon viel möglich.
Und der ist ein Typ, der vorangeht. Das haben wir bei den Udine bei der U21 gesehen, genau. Auch wenn es nicht funktioniert hat. Ja?
Genau, aber
er traut sich was. Ja. Was also, ich meine.
Er hat sich damals entgegen der Abmachungen gegen Dänemark den Ball geschnappt beim Elfmeter als eingewechselter Spieler. Ist dann mit dem Elfmeter gescheitert, hat sich ein bisschen den Unmut von Trainer Werner Gregoritsch zugezogen. Aber andererseits eben, weil die
in meinen Augen sagt das alles über ihn aus, als jüngster Spieler, als Einwechselspieler, sich gegen die Abmachung den Ball zu schnappen und sagen, okay, ich erledige das jetzt,
genau.
Ist zumindest von der Herangehensweise mal richtig, wenn der Schönheitsfehler ist, treffen wäre nicht schlecht gewesen, aber ich finde es vom Charaktereigenschaft her nicht so schlecht.
Auf jeden Fall er ist halt einfach wirklich ein Typ, der einer Mannschaft weiterhelfen kann.
Ja, und apropos Herangehensweise, also er hat auch selber in einem Interview gesagt, dass er sich hohe Ziele setzt und in Bezug auf die EM-Teilnahme Folgendes gesagt. Die EM-Teilnahme ist das Ziel, wenn es nicht klappt, dann soll es nicht an mir gelegen haben, sondern an der Qualität der anderen Spieler. Und das hat er jetzt nicht erst vor 2 Wochen gesagt, sondern schon länger her, also vielleicht noch nicht Stammspieler war. Mhm. Also heißt, schon jemand, der ganz konkrete Vision hat. Und um jetzt wieder von der WM wegzukommen Richtung Verein, du hast gesagt, okay, du traust ihm als nächsten Schritt einen größeren Verein in Deutschland zu. Was traust du ihm generell in der Karriere zu?
Erstens mal bin ich gespannt, wie er sich entwickelt, ob er sich dann wirklich auf eine Position festlegt oder nicht. Das ist, um nochmal kurz zurückzukommen zu Valentino Lazaros, war ja bei beim Dino auch immer so ein bisschen ein Thema, was kann er eigentlich am besten? Und ich glaube, wenn man dann wirklich, wirklich weiterkommen will, tut man sich am besten, wenn man sich auf was spezialisiert, wenn ein Verein einen auch tatsächlich dann für eine Position holt. Tue ich mir derzeit noch ein bisschen schwer beim Christoph Baumgartner, was wirklich die beste Position für ihn ist. Aber ja, wie gesagt, der ist 20 Jahre jung, kommt jetzt in der deutschen Bundesliga endgültig an. Also das sind schon noch ein paar Jahre Zeit, um eine gute Karriere hinzulegen.
Ja, und ich glaube, der wird uns die nächsten 10 Jahre zwischen 20. und 30. Geburtstag gut beschäftigen, glaube ich.
Das denke ich auch.
Also wird ein guter Vertreter. Last but not least widmen wir uns Adrian Gribic, den vielleicht einige von euch weniger kennen, der aber eine äußerst interessante, vielversprechende Saison hinlegt. Harald, du hast letztens ein Interview mit ihm geführt, ein sehr lesenswertes Interview. Kannst uns sicher einiges über ihn berichten.
Genau. Adi ist derzeit in Frankreichs zweiter Liga engagiert, bei Clermont-Foux. Ist jetzt nicht die Liga, die man unbedingt in Österreich am Radar hat. Fakt ist, er hat dort etwas wiederentdeckt, was er schon im Nachwuchs hatte, nämlich seine Goalgetter-Qualitäten. Hat jetzt 23 Spiele absolviert, hat 16 Tore geschossen, ist damit dort ganz, ganz vorne mit dabei. In Frankreich registrieren das sehr, sehr viele Leute und sehr, sehr viele Top-Clubs auch, dass er so gut trifft. Und zeigt halt dort alles, also von Freistößen über Kontertore bis zu verwandelten Elfmetern, also da ist alles dabei. Das ist jetzt nicht so, dass er da jedes Mal nur im Fünfer steht und den Ball über die Linie drückt.
Wir haben auch mit ihm gesprochen, werden wir uns auch kurz anhören. Ich möchte nur vorher, damit wir es ein bisschen in Relation setzen können, wie du sagst, er hat seinen Torriecher wiedergefunden, ein paar Jahre zurückgehen in den Nachwuchs des VfB Stuttgart. Mhm. Dort war er quasi im weitesten Sinne immer so ein Jahr hinter Timo Werner. Und ich habe mir da ein paar Zahlen rausgesucht. Timo Werner hat in der U17 in der Saison 11-12 24 Tore gemacht. Adrian Gribic ein Jahr später in 21 Spielen 21 Tore. In der U19 Timo Werner ebenfalls wieder 24 Tore. Gribic hat 2 Jahre U19 gespielt, dann hat 15 und 16 Tore gemacht. Das ist ja jetzt nicht nichts. Und jetzt schauen wir mal, wo ist Timo Werner in seiner Karriere und Adrian Gribic jetzt auf einem guten Weg, aber dazwischen schwierige Jahre. Da fragt man sich, was ist da eigentlich schiefgelaufen?
Das Problem bei Adrian Gribic hat eigentlich angefangen beim Umstieg auf die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, also wo es schon dann Richtung Erwachsenenfußball gegangen ist. Das hat nicht so recht geklappt. Da ist er kaum zum Zug gekommen.
Hat auch kein Tor geschossen, muss man sagen.
Hat auch nicht getroffen. Hat sich dann entschieden, nach Österreich zurückzukehren. Altach hat ihn verpflichtet, hat ihn dann den FAC verliehen. Das war dann ein okayes Halbjahr.
War aber der Schritt zu weit zurück? Also Schritt zurück ist ja oft nicht falsch, um die Floskel zu bringen. Dann macht man danach 2 wieder nach vor. Aber aus der Hoffnung, vielleicht beim deutschen Bundesligisten Fuß zu fassen, zum FAC und nichts gegen den FAC. Also um Gottes Willen, wir mögen den FAC sehr, aber das ist schon ein weiter Schritt zurück.
Es ist ein weiter Schritt zurück, aber es hätte ja funktionieren können, also es hätte ja dann relativ schnell wieder raufgehen können. Das Problem ist, er hat irgendwie dann vor allem auch in Alltag nicht so recht in die Spur gefunden. Es hat viele Trainerwechsel gegeben, er hat selten irgendwie, wirklich war er wirklich Stammspieler, hat dann auch nie so wirklich einen Lauf gehabt. Und ja, deswegen überrascht es mich schon, dass es jetzt dann auf einmal wieder so gut klappt, erstmals als Profi.
Jetzt bekommt er auch relativ viel Vertrauen. Wir können uns auch selber anhören, worauf er es zurückführt. Und ich glaube, Vertrauen spielt eine Schlüsselrolle.
Ja, also zur ersten Frage, warum es in Clermont so gut läuft, denke ich eben ganz einfach, dass ich jetzt das Vertrauen spüre, das ich die ganze Zeit benötigt habe. Also da, was für mich sehr, sehr wichtig ist vom Trainer, vom Präsidenten, vom ganzen Verein. Und ich habe auch in meinem ersten Spiel gleich einen Doppelpack gemacht. Ich glaube, das ist für einen Stürmer auch sehr, sehr wichtig. Für Selbstvertrauen, für Selbstbewusstsein, damit man, ich sag mal, besser in die nächsten Spiele mit einem besseren Gewissen in das nächste Spiel gehen kann oder mit einem besseren Gefühl, sagen wir so. Und ja, der Anfang der Saison war sehr gut. Ich habe nach 5 Spielen 5 Tore gehabt und das war halt sehr ausschlaggebend dafür, dass ich jetzt so eine Phase habe, wie ich sie jetzt habe. Und ich glaube ganz einfach, dass das Ganze mit der Mannschaft, mit den Kameraden und so, dass das passt. Und wir sind eine sehr starke Mannschaft. Wir sind am Platz und außerhalb des Platzes sehr, sehr eng beieinander und jeder ist für jeden da. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr, sehr groß erreichen können. Und ich hoffe, dass ich Ihnen mit meinen Toren noch weiterhelfen kann.
Ja, es hat von Anfang an in der Saison wunderbar funktioniert in Clermont und man muss dazu sagen, nachdem es so gut funktioniert hat, ist das natürlich auch anderen Vereinen aufgefallen. Kannst du uns ein bisschen berichten, wie das Transfergeflüster rund um Adrian Kribic ausschaut?
Richtig, das ist vor allem in Frankreich ist er eben ein sehr, sehr großes Thema gewesen. Der zweite in der Torschützenliste in der französischen zweiten Liga, ein Spieler von Le Havre, ist jetzt von Lyon gekauft worden im Winter für 15 Millionen Euro, also dass wir ungefähr wissen, in welchen Relationen wir da uns bewegen.
Wie schnell es geht. Der teuerste Spieler, der in Österreich hier verpflichtet wurde, jetzt im Winter Salzburg, 11 Millionen gekostet.
Genau. Ja. Und auch bei Adrian Kribic, es hat Gerüchte gegeben, dass Olympique Marseille zum Beispiel dran ist. Er hat Gespräche mit Vereinen aus der Premier League geführt. Ja, da geht es halt dann aus der zweiten Liga des Weltmeisters, geht es halt dann schon schneller mal rauf. Ja. Er hat sich aber entschieden, noch zu bleiben.
Und was viel über ihn aussagt in meinen Augen, ja. Mhm. Aber ich würde vorschlagen, hören wir uns einfach an, wie er das selbst begründet.
Genau.
Das erklärt auch einiges.
Zur letzten Frage, wie ich mit den Transfergerüchten umgegangen bin oder umgehe. Ja, ich bekomme das halt auch mit. Ist ganz normal, dass mich mein Berater darüber informiert, dass es Mannschaften gibt, die mich verpflichten wollen oder wollten. Aber bei mir ist das so, ich bin jetzt hier in Clermont, ich bin zu Clermont gekommen, weil ich spielen wollte, weil ich mal eine Saison durchspielen wollte und schauen, wie ich dann stehe, also was ich erreichen kann, wenn ich mal eine Saison wirklich durchspiele. Und ja, es waren halt auch konkrete Angebote da, auch sehr gute Angebote. Aber im Endeffekt haben wir uns alle zusammen dafür entschieden, dass ich jetzt noch das halbe Jahr in Clermont bleibe, weil es eben so gut läuft und wir auch Chancen auf den Aufstieg haben. Und was dann im Sommer passiert, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich jetzt bis zum Sommer nochmal Vollgas gebe. Von Spiel zu Spiel schaue, versuche meine Tore zu machen, meine Torbeteiligungen zu haben. Und was im Sommer passiert, das werden wir dann sehen. Aber bis dann ist noch lange Zeit und ich werde versuchen, alles zu geben.
Sehr gute Angebote, aber was wir jetzt nicht wissen, ob jetzt zum Beispiel, wenn ein Premier League-Verein anklopft, ob er ihn nur unter Anführungszeichen als Stürmer Nummer 5 haben wollte. Oder würdest du definitiv den Premier League-Vertrag nehmen?
Nein, an seiner Stelle nicht, weil er weiß eben, dass er durchaus auch Phasen haben kann, in denen es nicht so läuft. Und ich glaube, er weiß sehr wohl zu schätzen, die Situation, in der er jetzt ist. Und vor allem, wenn ein Verein im Winter einen Stürmer holt, dann geht es ja meistens darum, dass es dem Verein gerade nicht übermäßig gut geht. Da muss man als Stürmer dann sofort liefern. Das kann dann auch schnell einmal in die falsche Richtung laufen. Und ich glaube, da ist er ganz gut beraten, jetzt einmal wirklich diese Saison durchzuspielen und dann im Sommer, sollte er sich zu einem Wechsel entscheiden, in Ruhe eine Vorbereitung zu machen und dann in Ruhe mal anzukommen.
Vor allem bei einem eventuell kann er mit, sagen wir mal, 25 Saisontoren hausieren gehen. Ja? Also das ist ja dann eben, ja, auch eine Marke. Also könnte sich auch bezahlt machen. Und er ist jetzt in einem Umfeld, wo wir wissen, dass er Tore macht. Und wir wissen auch, dass Österreich jetzt nicht mit allzu vielen Stürmern gesegnet ist. Jetzt spekuliert er natürlich selbst sehr konkret mit einer Euro-Teilnahme. Mhm. Wie realistisch ist das aus deiner Sicht?
Wir haben letztens mit der ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl dann auch gesprochen. Adrian Kribic hat ja bei uns im Interview gesagt, er wundert sich schon ein bisschen, dass er vom ÖFB seit dem Sommer, also seit er das letzte Mal bei der U21, bei der Europameisterschaft im Einsatz war, nichts gehört hat.
Ich wundere mich auch, ja.
Ja.
Du hast es, um das zu sagen, im Interview sehr schön in einer Frage formuliert. Man könnte ja mal eine WhatsApp schreiben: Hallo Adi, wir registrieren, wie gut es bei dir läuft. Weiter so, wir haben dich am Zettel. Ist nicht passiert.
Ist nicht passiert, nein. Aber Peter Schöttl aber, ja, behauptet, und das glaube ich ihm auch, dass sie Adrian Kribic sehr wohl am Zettel haben, dass sie Adrian Kribic auch schon vor Ort beobachtet haben, aber halt einfach sich jetzt nicht angekündigt haben, um einfach, weiß nicht, dem Burschen jetzt auch keinen Druck zu machen oder einfach zu sehen, wie der Bursche agiert, ohne dass man das jetzt extra motiviert ist, weil der ÖFB da ist. Die Vorgehensweise ist offenbar die, dass man sich dann erst meldet, wenn man jemanden einberuft. verstehe ich nicht ganz. Also
ich lasse es zum Teil gelten, im konkreten Fall allerdings schwierig, weil Adrian Grbić aufgrund seiner Herkunft oder seiner Wurzeln ja jetzt nicht nur für Österreich spielen kann. Und natürlich macht er ja kein Geheimnis draus, hat sich der kroatische Verband schon gemeldet. Und da denke ich mir doch, bevor man den Spieler verliert, gebe ich ihm zumindest einmal Signal. Das ist
sehe ich auch so, ja.
Meine Meinung.
Also dass sich der kroatische Verband um Adrian Grbić bemüht, das ist ja jetzt nicht ganz neu, also vor allem im Nachwuchs in der U17, in der U19, als er so viel getroffen hat, war das schon mal ein Thema. Da hat er sich ja ganz klar für den ÖFB entschieden. Jetzt hat es über Umwege der kroatische Verband schon einmal wieder so leise nachgefragt, wie es denn ausschauen würde. Und eben, also ich bin ganz deiner Meinung, vor allem in einer Zeit wie diesen, wir haben da eine Generation, die via soziale Medien immer Feedback bekommt, jederzeit, und Likes und weiß Gott was, da ist es wahrscheinlich ganz leicht, immer mal zu signalisieren, hey, das ist super, was du machst, und wir haben dich am Zettel. Kann mir auch gut vorstellen, dass Adrian Grbić noch vor der Euro seine Chance bekommt im ÖFB-Kader.
Es gibt einen Lehrgang im März.
Wäre eine gute Möglichkeit, einmal zu schauen, was er so kann. Mhm. Man muss bei Adrian Grbić dazu sagen, der junge Mann hat 5 Endrunden mit dem ÖFB bestritten.
Turniererfahrung schadet nicht. Ja?
Also U17 EM, U17 WM, U19 EM, U21 EM. Also
viel mehr geht tatsächlich
mehr nicht. Mehr geht ja. Bis ja. jetzt nicht. Also das die nächste
es geht EM, eine EM dann quasi mit den Profis.
Ja. Ja.
Wo auch immer die Reise hingeht, sei es im Verein oder mit dem Nationalteam, eines möchte ich bei ihm schon noch festhalten, es ist oft nicht unbedingt richtig, einen Spieler zu früh in seiner Karriere abzuschreiben. Also ich finde das wirklich, also für mich ist das eine Wohlfühl-Story, unabhängig von allem, was danach kommt, dass er sich aus diesem Tief, dass er sich in Alltag manövriert hat, kann man leider nicht anders sagen, befreit hat. Und das finde ich, kann man auch mal so festhalten.
Gut und schön.
Auf jeden Fall so. Ja. Es gibt viele weitere Legendäre, die interessante Geschichten zu bieten haben, und die werden wir in den kommenden Wochen besprechen. Danke, Harald, für die Premierenausgabe.
Sehr gerne, ich danke dir.
Dankeschön, und wir sehen uns demnächst.